Habitere und Servus zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion, der beste Podcast der Welt. Heute wird es wieder mal besonders, denn wir haben einen Gast dabei und noch besonderer ist, weil ich diese Folge allein mit dem Gast mache. Wir besprechen heute einen Film, bei dem eigentlich der Mike dabei sein müsste, weil es ist, ich glaube, sein Lieblingsfilm oder einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Er feiert ihn, wo er nur kann, und dann ist er heute nicht dabei, das faule Schwein. Also Schande über dich, Mike. Aber jetzt mal zu der Ankündigung unseres Gastes. Wir sind wieder mal international unterwegs. Ihr wisst es, wir verbinden Völker und Länder, unter anderem Schweizer und diesmal wieder Österreicher bei uns. Denn heute ist da der Podcaster, Musiker, Kabarettist, Wissenschaftler und Buchautor aus Österreich. Manche kennen ihn unter Dr. Horror, aber seine engsten Vertrauten, so wie ich, kennen ihn unter Stefan Sonntagbauer. Stefan, habe ich die Ehre, schön, dass du da bist.
Habe die Ehre, du, super, danke für die tolle Ankündigung. Ich finde das übrigens wunderbar, dass das schon als internationale Kooperation zählt, wenn ein Oberösterreicher mit einem Bayern in einem Podcast zusammenhuckt. Großartig.
Ja klar, Alter, wir sind über Landesgrenzen hinweg.
Und ich liebe euch einen Podcast-Claim, der beste Podcast der Welt, weil ich bin ja schon sehr unbescheiden dabei mit der weltweit führende Podcast für Horrorforschung. Und da setzt ihr aber auch noch mal eins drauf. Finde ich großartig.
Ja, ja, meine Kollegen, wir sagen, ich soll nicht so übertreiben, der beste bayerische Podcast, ich sage, ich soll ins Maul halten, das ist der beste Podcast der Welt. Ende, weißt schon, was soll die Bescheidenheit?
Ja, gehen wir. Marketing 90er-Jahr-Style.
Ja. Wenn man was gut kann, muss man es sagen. Weißt du, ein bisschen Stolz und Ego darf man ja haben.
Finde ich auch. Es ist ein super schöner Approach, den ich sehr gern habe, wenn man einfach voll drauf hat. Das ist so Marketing zu Omas Zeiten, oder wo die Leute noch, da hast du noch aufs Plakat geschrieben, das ist das Beste, und dann haben sich die Leute gedacht, ja, Wahnsinn, das kaufe ich.
Ja, muss ja so sein, wenn es auf dem Plakat steht. Dann.
Wenn das da steht, wenn der Typ, der den Podcast macht, das selber sagt, dass das der beste Podcast ist.
Ja, ja. Eben, dann steht es ja noch im Internet und jetzt an die Internetseite. It must be true, heißt es.
Großartig. Da hat es ja so eine Studie jetzt gegeben, Medienkompetenz bei alten Leuten. Ich meine, das darf man jetzt schon extrem ausfransen. Da ist man draufgekommen, dass Leute Ü60, wenn die im Internet was lesen, das immer glauben. Das war das Ergebnis.
Ja, und ja. Das glaube ich sofort, weil ich bin auf Threads unterwegs. Ich weiß nicht, ob du da auch drauf bist, auf der Plattform. Und ab und zu kriegst du dann so vorgeschlagene Threads und die fallen wirklich auf jede KI-generierte Tussi-Ei, die da drinnen ist. Und dann denke ich mir, oh, ich bin alleine zu Hause, würdest du mir deine Nummer schicken, machst Kommentare auf und dann kommt der Geil-Günther und haut da Predelbrot seine Nummer ins Internet ein und denkt sich, schreib mir doch, ich wäre da für dich, baba. Was ist los mit euch, Spacken? Nimmt sie das Handy weg.
Das ist gerade voll der Trend, gell? Ich krieg das auch ständig rein. Das ist aber immer bei mir verbunden mit so AfD-Werbung gerade.
Also ja,
so
genau.
Eine geile KI, offensichtlich KI-Blonde, die so sagt, was war da so eine typische Hook-Caption?
Ich bin deutsch.
Würdest du mich noch pudern, würdest du mit mir noch in die Kiste steigen, wenn ich dir sage, dass ich AfD wähle? Und dann jeder Günther deutschlandweit, jeder Günther ist schon in die Comments und sagt, irre. Ja sicher.
Bevor er in die Comments geht, muss er erst mal hinwaschen, weil er sich erst mal schon gewedelt hat. Das ist super. Unglaublich, diese komischen Posts. Aber jetzt mal kurz zu dir. Ich hab's eh gesagt, Podcaster, Musiker, Kabarett machst, Wissenschaftler, Bier schreibst. Was bist du eigentlich für ein Angeber? Was soll das? Riesiger Poser.
Ich finde
das
schön. Also ich weiß gar nicht, was ich dir geschickt habe, biomäßig. Ich war selber gerade überrascht mit Kabarettist. Das stimmt nicht ganz, nehme ich aber auch gern mit. Und was war noch dabei? Buchautor kann man jetzt schon so sagen. Ich schreibe gerade an meinem ersten Birchel, an meinem ersten Solo-Birchel. Das kommt jetzt in ein paar Monaten raus. Also das nehme ich jetzt auch schon mit. Ich finde das aber ziemlich bold von mir, ehrlich gesagt, dass ich dir das schon geschickt habe. Oder hast du da so typisch dein Ort einfach jetzt nur ans draufgelegt?
Nein, das war ein bisschen das Zeug, was ich von dir gekriegt habe, was du alles so machst. Und eben dein Buch ist dabei gestanden, kommt 26/27 war da noch in der Info drin.
Ja, super, stimmt.
Warum oder? Horror, die Geburt des antiheroischen Erzählens, wann ist der Titel?
Das kommt 27 Jänner. Sag ich jetzt einmal, ist auch ein bold claim. Wenn alles nach Plan läuft. Okay. Schau, also dabei ist es noch im Bereich des Möglichen, dass es im Jänner kommt, aber es kommt definitiv irgendwann nächstes Jahr. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, dann lasst es mich anholen. Dann lasst es mich anholen.
Ja, und drin gestanden ist ja, dass deine Kabarett- oder Kabarettistenshow Jo Strauß oder Jo Strauß oder so hast.
Mit dem Jo Strauß, also kennst du Jo Strauß noch?
Nein, sagt man nichts.
Ist ein österreichischer Kabarettist. Wir waren eine Zeit viel nämlich bei euch in Bayern unterwegs und haben dann mit Jo Strauß, das war so eine Mischung aus Kabarett und Musik, haben wir das Passauer Scharfrichter dabei gewonnen. Das ist ein cooler Kabarettpreis. Da war ich als Autor und Bassist mit dabei.
Ah.
Und dementsprechend kann ich den Titel Kabarettist jetzt nicht wirklich annehmen.
Ja, aber als Autor hast du ja schon auch...
Ja, hey. Also ich weiß schon, wie es geht.
Ja, 75% Kabarettist bist.
Ich war jetzt nicht der, der sich da vier gestellt hat und dann erzählt hat.
Ja. Okay, aber man weiß ja, hinter der Bühne sind immer fei die Mithelfer.
Der Wahrheit, ich bleib der Wahrheit verpflichtet. Ja, ja, genau. Aber so ungefähr stimmt schon. Finde ich super.
Schau her. Ja. Dann haben wir, du schreibst für ganz viele Magazine und Zeitungen, du bist im Standard drinnen, in der Wiener Zeitung und The Gap, wie schaut's aus im Standard? Dein nächstes Ziel, auch eine Anzeigeandrohung vom Nur?
Achso, ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn man von Dieter Nur angefeindet wird, ist das aber mal ein kurzes Zeichen.
Das ist eigentlich ein Adelsschlag, darf ich fast sagen, oder?
So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber irgendwas hat man auf jeden Fall richtig gemacht dann, wenn das in Dieter Nur anfährt. Was war da jetzt letztens wieder? Also er hat gesagt...
Er hat sich witzig gemacht über Femizide und hat praktisch in einer vermeintlich satirischen Art und Weise darüber berichtet, wo es halt einfach nur Täter-Opfer-Umkehr war von dem Vollidioten. Und die Kollegin von dir im Standard hat das praktisch kritisiert. Und er, der Mister, Meinungsfreiheit ist beschnitten, man darf nichts mehr sagen und man darf nichts mehr tun, fordert jetzt die Zurücknahme des Kommentars von der Kollegin unter Androhung von Anzeige. Also das ist wieder mal so der Klassiker, diese Affen, die ganze Zeit schreien, Meinungsfreiheit wird beschnitten, ich darf nichts mehr tun, ich darf nichts mehr sagen, sind dann die anderen einen Mund verbieten wollen. Super.
Ja, das dreht sich dann irgendwie alles so um, gell? Das ist so die klassische Rhetorik von der Art von Menschen, dass man immer so tut, als waren die anderen das quasi, was man selber ist. Und umgekehrt halt auch. Also das ist irgendwie ganz spannend. Aber ich finde es super auf jeden Fall, wenn da irgendwer gegen Dieter Nur vorgeht, unterstütze ich natürlich sehr. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Vielleicht kriegen wir da heute noch was hin, irgendwie was, dass wir den Dieter Nur ein wenig triggern. Was müssen wir da glaubst du sagen?
Schauen wir mal, vielleicht können wir es irgendwie einbauen bei dem Thema, das wir heute haben.
Ja.
Thema ist ein gutes Stichwort, Stefan. Was haben wir denn heute für einen Film dabei? Über was schmerzen wir denn?
Hereditary, ein Film, der vom großartigen Ari Aster gemacht worden ist. Ein Film, der mich schon sehr lang verfolgt, der mich ehrlich gesagt schon fluchartig verfolgt. Es ist tatsächlich heute, wenn ich unsere bisher gescheiterten Terminversuche da mit reinnehme, glaube ich, der sechste Versuch, einen Podcast aufzunehmen zu diesem Film. Also so weit wie heute bin ich überhaupt
schon
nicht gekommen.
Sind bei uns schon drei jetzt ein Gewinn.
Und ich war ehrlich gesagt schon so, dass ich mir dachte, hey, das wird nichts mehr. Und ich war ehrlich gesagt jetzt auch schon so ein bisschen mürbe, einfach weil ich mich schon sechsmal auf einen Podcast zu diesem Film vorbereitet habe und dann ist das aber nie was geworden.
Das glaube ich, das nervt, mit der Zeit nervt es dann einfach.
Also ich hätte schon eine Doktorarbeit schreiben können mittlerweile über den Film, aber das ist alles irgendwie pufft und ich bin also wirklich unglaublich dankbar und gleichzeitig unglaublich ungläubig fast, weil ich sehe, dass wir gerade wirklich aufnehmen, das wird gerade wirklich aufgenommen, das passiert gerade wirklich.
Ja, hier rotes Licht damit, ist an.
Also Fluch gebrochen, Fluch gelöst, besser geht's nicht, großartig.
Auf die einzigen, auf denen der Fluch lastet, sind der Corby und der Mike, weil die beide verhindert sind und ich mitmachen können. Darum habe ich vorher gesagt, es ist schade, dass der Mike nicht dabei ist.
War das der offizielle Grund dafür dann? Also sind die beide verflucht worden letzte Wochen?
Paimon hat sie sich geholt. Die liegen jetzt gerade auch kopflos wie die Tauben in Hereditary links übereinander.
Es ist natürlich eine blöde Ausrede, wenn man sagt, mir hat es wie ein Kopf abgeschnitten, weil die kannst wirklich nur einmal bringen. Oder da musst du halt nachher ins Ausland ziehen oder was.
Ja, da musst du wirklich
abhauen. Das geht schnell auf die Credibility, diese Art von Ausrede.
Das darf ich auch sagen, ja.
Ja, aber schönen Gruß auf jeden Fall an die Kollegen mit oder ohne Kopf jetzt.
Ja, so wie es schmerzen, sind sie eher oft kopflos, die Ahnungslosen zwar wild sein, aber auch Grüße von mir. Corby werden sie jetzt gerade beim Schneiden, werde sie wieder furchtbar aufregen, dass wir es schon wieder daneben. Aber er ist ja mittlerweile gewohnt.
Ah ja.
Stefan, für die Leute, die Hereditary noch nicht gesehen haben, mal eine kleine Inhaltsangabe. Kannst du mal in ein paar Sätze abreißen? Um was geht es denn eigentlich bei Ari Aster, seinem Spielfilmdebüt?
Sehr gerne. Du, spannend, weil ich überlege gerade, und das ist glaube ich was bringt uns schon zu einer super Frage in Bezug auf den Film. Also soll ich das jetzt zusammenfassen, so dass in der Zusammenfassung Geister vorkommen oder geht das sogar ohne Geister? Das frage ich mich gerade, ich probiere es mal ohne Geister.
Und du darfst ja spoilern, also auch nochmal für unsere Hörer jetzt, wir wollen uns über den Film unterhalten, darum werden wir auch spoilern.
Super, also gehen wir all the way. Auf jeden Fall haben wir es zu tun mit einer Familie, die erschüttert wird durch den Tod der Oma, naja, mehr oder weniger erschüttert, aber wenig später dann darauf wirklich erschüttert wird durch den Tod einer Tochter oder der Tochter der Familie, die bei einem Unfall tödlich verunglückt. Ein Unfall, bei dem ihr Bruder tatsächlich, ihr Bruder Peter am Steuer sitzt. Und die Familie, ja, tut sie erwartungsgemäß schwer, das alles wegzustecken. Vor allem die Mutter Annie leidet. Und ja, während die Familie da probiert, das alles zu verarbeiten, wird es dann wirklich nicht nur psychisch eng, sondern da beginnen dann auch andere Heimsuchungen. Andy versucht nämlich, den Geist ihrer Tochter wieder aus dem Jenseits zurückzubringen. Und da, jetzt mache ich es ohne Spoiler, da geht die Scheiße dann richtig los.
Das da ist und passt. Schön kurz und knackig, das Ding.
Ja, also das weißt du mal, bis quasi Akt 3. Akt 3 ist natürlich da noch ausgesprochen. Aber es ist wirklich, finde ich, spannend, weil es gibt eigentlich, glaube ich, zwei Arten, das zu erzählen. Gell, den Film, einerseits könnte man sagen, es ist halt so ein Geisterpistolen. Und andererseits ist es aber auch irgendwie ein Familiendrama, ein Film über psychische Krankheiten. Und deshalb ist nämlich bei der Recherche noch rausgefunden, Ari Aster hat ja selber mal gesagt, na, eigentlich kannst du den ganz ohne Geister auch nehmen, den Film. Also das braucht es eigentlich gar nicht. Das hat er quasi nur gemacht, damit es halt wegen mehr Leute ins Kino gängen. Das finde ich ganz spannend. Ich muss sagen, jetzt beim Zusammenfassen ist mir aufgefallen, also ich hätte es ohne Geister nicht ganz geschafft. Also ich habe jetzt abgebrochen quasi auch, wo die Geister dann kommen. Also ich finde, eine Zusammenfassung ohne Geister ist nicht möglich. Gleichzeitig, also finde ich schon spannend, weil der Film wirklich, finde ich, zwar so Linien auch verfolgt, so unterschiedliche, wo man merkt, ja, also die verlaufen dann wieder so ineinander, aber es ist vielleicht nicht nur Horror, mit was wir es da zu tun haben. Also das finde ich ganz spannend. Es hat ja das gegeben, gell? Hast du das mitgekriegt, diese Art-Horror-Debatte, die da losgegangen ist?
Nein.
Hauptsache, du das nicht? Also, ja, Wahnsinn, ja.
Oder durch Hereditary Monsters, als die losgegangen ist, diese...
Da ist es, oder der Hereditary ist da mit eingezogen worden, oder war da immer so eine Galeonsfigur. Art-Horror, das war vor ein paar Jahren eben mit Ari Aster und mit Robert Eggers ist das so losgegangen, dass so, was dem man muss natürlich als Journalist, im Idealfall besetzt du einen Begriff oder erfindest du einen eigenen Begriff und dann entsteht da so eine Debatte und da hat irgendwer, ich weiß gar nicht, wie der Typ geheißen hat, ich weiß nicht mehr, ob es ein Typ war, vielleicht war es eine Frau, da merkt man schon wieder, da, wie nennt man das, also das war jetzt wieder Dieter Nuhr in Aktion, ne, quasi, also da hat eine Person hat diesen Begriff erfunden und hat, finde ich meiner Meinung nach, doch eher dämliche These damit verknüpft, nämlich Horror ist auf einmal jetzt gescheit und auf einmal ist es Kunst und auf einmal geht es im Horror nicht nur um Geister und so einen Scheiß, sondern auf einmal geht es wirklich um gesellschaftliche Schieflagen und auf einmal wird da wirklich so philosophisch reflektiert im Horror. Und da war eben dieser Film ganz mit vorn dabei. Ich finde das natürlich doof als Dr. Horror, weil ich sage natürlich, das war eh immer schon so.
Ja klar, das war ja immer schon ein Spiegelbild von der Gesellschaft auch irgendwo, der
Horror. Das ist ja so ein Commonplace, also... Was man dieser Debatte vielleicht hoch anrechnen kann, ist, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Also es haben sie dann eh alle aufgeregt und da haben eh alle hingeguckt auf den Begriff. Aber das war natürlich einer der Filme und da kann man es irgendwie verstehen, weil der ist natürlich so ein Familiendrama. Das ist fast so ein Film wie den, ja, meine Mama oft schaut, wenn es ins Programmkino geht, so ein französischer Film, wo es alle schlecht geht. Also so in die Richtung geht der auch wegen nur plus Geister. Also da finde ich den Begriff gar nicht so schlecht. Und was ich jetzt bei der Recherche gefunden habe, eben das ist überhaupt das Doofste, Adult Horror. Also es ist quasi... Ja,
und Elevated Horror ist doch auch noch so dieser Begriff, der da mit rumschwirrt.
Stimmt, das war das Größere. Bei Elevated haben sie dann alle so aufgeregt und dann hat, glaube ich, der Adrian Gmelch oder was heißt der, der hat dann... oder der hat dann im deutschen Raum zumindest, ich glaube, es kommt eh von woanders, der hat dann diesen Begriff Art-Horror genommen, damit man so irgendwie, also um das aufrechtzuerhalten, ah, da geht was Neues los, aber das ist jetzt mit Elevated impliziert, das ist irgendwie besser oder höher als der Rest und Art-Horror war dann ein bisschen neutraler, das ist vielleicht ein bisschen künstlerischer als der Rest, naja, aber was ich jetzt da gelesen habe, war Begriff Adult Horror, also Horror für Erwachsene, das ist auf jeden Fall, finde ich, in dieser Begriffstrias das aller Doofste, muss ich sagen, weil, ja, Also Horror war definitiv vorher auch schon eher für Erwachsene, würde ich sagen.
Ja, entweder durch durch Schocks, durch Grusel oder durch Gewalt. Also ja.
Ich meine, oder so eher, dass man vielleicht auch für Schüler, die sie in der Videothek in Schülerausweis fälschen. Das gibt es wahrscheinlich heute gar nicht mehr, weil heute kann man sie eher aus dem Internet runterladen.
Ja,
aber
ja.
Adult Horror, was sagst du, Adult Horror, das ist, was sagst du zu dieser Kategorie?
Heute für einen Kass. Ich finde jetzt ja. Eher schon, also ich kannte nur eher, wo es mit diesem Elevated anfangen, weil sie diese Art Horrorfilme wie eben jetzt The Witch fällt da auch mit rein und allgemein die Ari Aster-Filme, die heben sich schon ab vom Mainstream-Horror in ihrer Art eben mit Figuren umzugehen, weil so tief ausgearbeitete Figuren, finde ich, hast selten in Horrorfilmen, wie es bei Ari Aster hast. Zumindest hätte ich, egal in welcher Epoche das man jetzt ist, hast du immer nur so Ausnahmen gehabt, weil, ich sage jetzt mal, Exorcist, Rosemary's Baby und so, das waren schon auch, sage ich mal, für eher Zeit hätte ich es vielleicht als Elevated Horror gesehen. Und in der
Definitiv.
Zeit, wo jetzt Hereditary rauskommt, das war 2018, da war es halt dann auch schon, da war die Torture-Porn-Phase auch schon wieder eher ein bisschen vorbei. Aber die Art, mit Figuren so zum Schreiben und so tiefe Beziehungen innerhalb der Figuren auch zum Schreiben, hast du im Horror selten gehabt, finde ich. Darum kann ich eher mit Elevated was anfangen.
Ich finde es ehrlich gesagt schlecht, weil es eine Wertung impliziert und das gefällt mir wieder gar nicht. Und
ja, gut.
Man kommt natürlich schnell wieder in so ein Fahrwasser, wo man dann wieder 1000 Ausnahmen nennen muss. Weil es würde ja auch keiner sagen jetzt, dass... Ich glaube, ich sage was unheimlich Gescheites. Schauen wir, ob es wahr ist.
Das war also immer, wenn ich den Mund aufmache.
Es würde ja auch keiner sagen, dass der Ronaldo Elevated Football spielt. Er ist einfach nur ein sauguter Fußballer. Weißt du, was ich meine? Und beim Horror ist es natürlich auch so, dass es wie in jedem Genre einfach manche Filme eben besser gelungen sind, manche weniger gelungen, manche haben mehr Tiefe, bei manchen checkt man in 20 Jahren, zum Beispiel beim Torture-Porn, da hat es auch eine Zeit gedauert, bei manchen checkt man erst später, dass die eigentlich ganz spitzfindige Kommentare sind in Bezug auf das, was in der Gesellschaft passiert.
Ja.
Und manche sind halt einfach doof. Und das gehört halt dazu, das ist halt das Leben. Und das ist aber eine Kategorie was anderes. Also eben, es gibt ja auch kein Elevated Football oder dass man, weiß ich nicht, der Andrew Agassi spielt ja auch kein Elevated Tennis, der spielt normales Tennis, nur halt in besser als die meisten
Menschen. Ja,
weiß, dementsprechend. Aber es ist super, weil wir merken es ja auch gerade, man redet halt dann drüber, man hat was zum Reden und das ist alleine schon mal an sich ein Wert. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht.
Ja, das passt schon. Solange man eine schöne Diskussion drüber führen kann. Und er hat ja auch, weißt du, er hat gesagt, das mit Familiendrama, ich glaube, so hat er ja den Film damals gepitcht, damit er Kohle kriegt. Und dann ist dann hat er ja gesagt, den Horror.
Entschuldigung, dass ich das deinehocke. Also er hat den Film gepitcht als Familiendrama,
ja, genau.
Damit er Kohle kriegt und dann hat er heimlich einen Horrorfilm. Einiges über den damaligen Zustand der Filmindustrie.
Also ich habe da ein Interview für ihn gelesen und er hat gesagt, er hat die ganze Zeit nach Geldgeber gesucht und hat keine gefunden. Dann hat er ein wenig umeinander gemountet und ist dann eben in die Richtung gegangen, er pitcht ein Familiendrama mit einer leicht übernatürlichen Note und hat das Horror nicht so tief mit eingelassen. Und als dann die Kohle gekommen ist, hat er dann erst immer mehr Horror zugegeben, das kommt. Und dann ist aber dann schon Toni Collette mit aufgesprungen und der Gabriel Byrne, glaube ich, heißt er. Und dann ist es, dann war es eine gemeine Wies, wie man sagt, als die Namen dann mit an Bord waren. Weil Toni Collette, die wollte eigentlich keine dunklen Filme mehr machen, die wollte gerade noch Komödien machen, aber die hat das Drehbuch gelesen und gesagt, das ist so krass, das möchtest du unbedingt spielen. Und das war ja auch in meinen Augen die Rolle ihres Lebens, was sie da gespielt hat. Das ist wirklich unbeschreiblich, die Toni Collette, wie mit die mitreißt in diesem Film, mit ihrem Schauspiel. Irre.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt an Toni Collette, dass ich jetzt irgendwie froh bin, dass ich diesen Fluch gebrochen habe. Nicht nur, weil es einfach schön ist, wenn man so einen Fluch bricht. Das ist ja immer was Schönes im Leben, wenn so ein Fluch endet. Aber weil ich jetzt auch weiß, dass ich den Film nicht mehr schauen muss. Weil ich muss sagen, durch diese Performance von Toni Collette, die ja eine Frau ist, die auf mehreren Ebenen heimgesucht und geplagt wird. Also vom Leben, von Geistern und natürlich auch vom psychischen, von ihrer eigenen psychischen Dysfunktionalität. Also die spürt das so arg, das ist, finde ich, richtig unangenehm zum Zuschauen.
Ja.
Und ich bin ja als Dr. Horror eh normal geeicht, also abgestumpfter kann man eigentlich nicht sein. Aber das war beim letzten Mal jetzt auch wieder so. Ich habe den Film vor einer Woche oder was habe ich den gesehen. Mhm. Und ich habe mir echt gedacht, boah, irgendwie hebt es mir da immer noch den Magen aus. Gar nicht wegen die Geister und weil dann irgendwie alle sterben, so wie es halt kehrt in so einem Film, sondern weil es der Toni Collette so schlecht geht. Und das ist auf jeden Fall, also das ist natürlich unangenehm für mich dann, aber es ist natürlich also schauspielerisch unglaublich, was die da einfach hinlegt. Also Top-Leistung. Sind wir froh, dass da noch einmal reingekupft ist.
Absolut, ja. Und bei mir ist eine Mischung aus ihr und aus ihrem Sohn, aus dem Peter Wolf. Also, weil ich finde, der spielt diese, vor allem danach, nach dem Unfall, den er da mit seiner Schwester hat, ab da, wenn du siehst, wie kaputt er die Schuld er macht und dann auch noch die Distanz, die sie dadurch auch zu seiner Mutter natürlich aufbaut, das finde ich auch unglaublich krass gespielt und die zwei machen mich fertig. Und das finde ich so besonders an Hereditary, dass der, wir haben da Geister und Dämonen dabei und er ist unglaublich bedrückend und hat auch wirklich seine echt gruseligen Momente, aber die schlimmeren Momente sind die Situationen, die zwischen die Familienmitglieder passieren. Und das finde ich ist krass, das habe ich noch nie bei einem Horrorfilm gehabt, dass mich die Familienbeziehungen mehr schocken und mehr treffend, als es der eigentliche Horror mit, was weiß ich, Selbstenthauptung durch eine Stange enthaupt werden und was weiß ich, Verbrenner. Also das finde ich, rechne ich Hereditary ganz hoch an, dass mich der jedes Mal wieder so mitnimmt und das durch Familienbeziehungen.
Ja, ich finde das großartig. Und wir haben, also das finde ich so gut, das macht diesen Film auch zu mehr als bloß der nächsten Geisterpistole. Also wir haben natürlich diesen klassischen, fantastischen Grundkonflikt drinnen,
ja.
Der ja, also seit dem Beginn des Horrorkinos ist es ja das, um was es immer wieder mal geht oder das gerade am Anfang bis 1950 war das. Ich sage jetzt einmal Dr. Horror-Statistik, das ist eine rein erfundene Statistik, 50% der Horrorfilme bauen quasi auf diesem Prinzip auf und beziehen ihre Spannung nur von diesem Prinzip, dass der Protagonist denkt und wir natürlich mit ihm, gibt es da wirklich so Geister oder werde ich einfach nur deppert?
Ja.
Also das ist so, diese fantastische Grundspannung, das kommt natürlich noch von der Aufklärung auf für ein wenig. Damals, was der 18. Jahrhundert, waren halt alle so drauf, dass gesagt haben, super Vernunft, jetzt können wir die ganze Welt erklären. Und dadurch wird das dann erst möglich. Einwandfrei, wir sehen eh, wie weit wir gekommen sind damit, jetzt die letzten 200 Jahre ist alles super gelaufen, aber auf jeden
Fall. Bis jetzt nicht, Utopia.
Aber das war natürlich dann auch so die Grundbedingung dafür, dass man gesagt hat, oh scheiße, ein Geist. Also, wenn du glaubst, du kannst alles durch die Vernunft erklären, dann hast du damit natürlich auch eine super Basis, dass du sofort in die Hosen scheißt und dass alles unheimlich wird, was du dann nicht erklären kannst. Also wenn du diesen Anspruch gar nicht hast, dann passt es eh, weil dann ist es einfach so. Und das war natürlich so dann, das merkst du die ersten Jahre im Kino auch noch. Das war natürlich dann ganz lang so eins der allerwichtigsten Prinzipien im Horror. Ist da jetzt der Geist oder nicht? Oder hat da wer einfach, hat er einen Vogel, oder trat der gerade durch?
Ja?
Das ist natürlich da auch drinnen. Nur das Spannende ist, dass dieser Film, finde ich, diese Tür dann nicht so zumacht. Also das ist ja normal so, dann kommt man irgendwie, zweites Drittel kommt er drauf, nein, es gibt wirklich Werwölfe und er ist wirklich gebissen worden. Oh scheiße, das war so eine klassische Lösung, Wolfman jetzt mit Lon Chaney zum Beispiel. Und dann weiß man, oh je, also er ist nicht deppert, sondern es gibt halt wirklich so Werwölfe in dieser Welt. Und das ist natürlich eine super Lösung dann für den Konflikt. Aber ich finde, bei Hereditary hört dieser Konflikt eigentlich gar nicht auf, sondern du hast auf der einen Seite einen Strang um diese eine und da merkst du, in dieser Familie gibt es eine lange Geschichte psychischer Krankheiten.
Mhm.
Da gibt es irgendwie intergenerationale Traumata, die immer weiter vererbt werden und die Mutter war irgendwie auch schon deppert.
Ja.
Die hat vielleicht auch schon Sachen gesehen und
der Bruder merkst, von der Annie, ja dann auch, der sie ja dann umgebracht hat.
Ja, also du merkst, da läuft irgendwas schief und am Ende kommen dann natürlich Geister, aber ich habe mich jetzt schon so oft gesehen durch meinen Podcast oder also meine Nicht-Podcast-Leidensgeschichte mit dem Film. Aber da am Ende fragst du dich dann natürlich: Hey, what the fuck ist da los? Also ist das jetzt das, was wirklich passiert am Ende? Weil am Ende haut es halt alle vorher. Oder ist das jetzt das, was Annie erlebt? Ist das die Erlebensdimension von der Annie, weil die hat ja auch so eine Art Schizophrenie, also die beamt sie ja immer wieder weg. Und irgendwie bis zum Schluss weiß man eigentlich nicht, ist es jetzt quasi eine perspektivische Verzerrung, was man da sieht? Also ist es jetzt die Annie, die sich den Scheiß so da einbüht und zurecht birgt? Oder gibt es einfach wirklich Geister? Gibt es da wirklich so einen Höllendämon und Gämmer?
Ja, genau. Der Film, du musst da wirklich, Hereditary ist ein Film, den musst du einfach auch öfter schauen.
Ja.
Aufs erste Mal umreißt du ganz viel Sachen, weil der ja von Anfang an.
Du musst ihn mindestens 6-mal schauen, weil alle immer Podcast-Aufzeichnungen absagen.
Ja, genau. Ja. Man muss es mindestens 6-mal gesehen haben, sowieso. Und ab dem 7. Mal kapierst du ihn dann erst einmal. Und er macht es ja wirklich von Anfang an, während das Sachen eingefädelt, die dir dann erst immer wieder nachträglich bewusst werden, weil wir haben ja hier dann diese Sekte, die noch mitwirkt und die den Paimon da beschwören wollen. Und wie ich gerade gesagt habe, der Bruder von der Annie bringt sie ja um und sie erzählt das in dieser Selbsthilfegruppe, wo sie ist, und sagt ja auch, dass er gesagt hat, er holt das nicht aus, weil seine Mom möchte Menschen in ihrem einstecken. Und das ist ja auch erst später, wenn du dann das alles ein bisschen zusammenwürfelst, merkst du, ach ja, fuck, Alter, die Mutter hat es schon mit ihrem Bruder versucht, da den Dämon, den Paimon einzubringen. Und er hat das Ritual aber nicht ausgehört und hat sie deswegen umgebracht. Dann ist die Charlie, darum hat sie auf die Annie so einen Druck ausgeübt, damit sie Kinder kriegt, damit neue Gefäße entstehen. Also, und das finde ich, würfelt sie erst immer wieder, wenn du dann anschaust, und sagst, ach fuck, da ist ja ganz am Anfang schon wieder ein Hinweis auf das Thema gewesen. Und ah, da ist ja noch mehr ein Hinweis gewesen. Und hey,
ja, stimmt. Es ist
da
so
ist das Symbol wie, und da ja. ist das. Irre.
Es ist so Shutter Island-Effekt, oder? Wo du dann nach ein paar Mal schauen, wo du denkst, wie habe ich das beim ersten Mal nicht checken können, dass da eigentlich von Anfang an irgendwie alles schon so angelegt ist. Also ich finde das auch richtig geil. Es ist wirklich ein schöner Film zum mehrmals schauen, auch 6-mal schauen. Also ich bin froh, dass es kein anderer Film war, den ich da 6-mal schauen habe dürfen, weil der ist wirklich so, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Das ist ganz großartig. Und was mich jetzt da auch so beschäftigt hat, weil du hast es auch gesagt, das sind wirklich so Verschwörer, und da ist die Mutter vor allem, also die Mutter von der Annie, die am Anfang stirbt, die ist ja so eine Verschwörerin aus dem Jenseits. Das ist ja so eine, also das ist das Urbild der bösen Mutter, das sie da eben nicht inkarniert, weil die ist ja schon tot in der, also das ist die Evil Mom Deluxe einfach. Also die führt da die Verschwörung vom Grabe aus, hat das alles schon vorbereitet, hat das alles schon angelegt, und gleichzeitig, und das finde ich spannend, es gibt ja immer die Möglichkeit, nur dass die Annie sich den ganzen Scheiß auch ein bisschen selber einbüht. Gleichzeitig finde ich das so spannend, dass ja die Annie ganz eine ähnliche Geschichte hat vielleicht wie ihre Mutter. Weil die Annie, wir sehen ja sehr viel durch ihre Perspektive. Und die Annie, die will natürlich nur das Beste für ihre Familie, und die will natürlich da sein. Es gelingt ihr halt aufgrund ihrer psychischen Instabilität nicht immer recht gut, also sie lädt eigentlich extrem oberständig, aber in Wirklichkeit, wenn du schaust, was sie macht, wie sie handelt, dann bereitet sie natürlich auch alles vor, damit der Dämon dann am Ende halt wirklich in ihren Burm einschlürfen kann. Also sie macht ja dann auch den ganzen Scheiß. Und dadurch, dass wir wissen, dass sie schizophren ist, ist die Frage, gibt es da noch eine zweite Annie, von der sie nichts weiß und von der wir auch nichts wissen? Also das ist ganz spannend, und das ist also so eine psychoanalytische Theorie. Kennst du das? Böser Vater, guter Vater. Also Imago-Theorie heißt das. Da hat der Freud ist draufgekommen, wenn jetzt, meistens ist es bei Eltern, weil Eltern sind ja immer die Heiligsten und die Größten fürs Kind. Ja. Wenn jetzt irgendwer von den Eltern so deppert ist, dass du das nicht in einer Figur containen kannst, dann musst du das aufspalten. Also, wenn es Der Papa ist ja, du bist ja abhängig von ihm, du musst ihn irgendwie gut finden. Und wenn der so deppert ist oder so ein Arsch oder so ein Misshandler, dass du das nicht reinkriegst, dass du das nicht mit dem vereinbaren kannst, einfach, dann spaltest du die Figur des Vaters auf in zwei Anteile, in zwei Imagos, der gute und der böse Vater. Das haben wir zum Beispiel beim König der Löwen, Scar und Mufasa sind zum Beispiel, das sind zwei so Büder. Und das ist ganz spannend, weil das haben wir auch drinnen eben in diesem Film, weil die Annie eben, die macht immer wieder, dass der Scheiß aber auch passieren kann, obwohl sie natürlich sagt, na, ich will das auf keinen Fall und sie will nur das Beste. Und wir haben dann am Ende aber auch, und das ist mega spannend, das ist mir jetzt beim letzten Mal erst aufgefallen, also gut, dass man das in 6-mal gesehen habe ich schon, du hast am Ende auch die Mutter in zwei Büdern, weil am Ende, wo der Dämon wirklich wieder da ist, und die haben das geschafft, der Satan ist wieder auf der Welt, der Paimon, das ist sowas wie der Pumuckl der Hölle, aber so, so ein Kollege, ein Freund vom Satan ist das, der ist wieder da, und du siehst die Mutter mit Annie geköpft vor dem Paimon, vor einer Paimon-Statue knien.
Ja, genau, beide also ohne beide, Kopf.
Also beides sind symbolisch vereint. Mhm. Und du siehst aber auch von der Mutter oben ein Bild, wo sie so auf ihrem, irgendwie so am Thron sitzt, wo es ihr gut geht, wo es so gemütlich da hockt und gerade so ein Satansritual abhält. Also wo die Welt noch in Ordnung war bei der Mutter. Und irgendwie merkst du dann auch, oder hat man dann das Gefühl, war da bei der Mutter auch so ein Bruch drin? Also gibt es da jeweils zwei Versionen von den beiden und die wissen das gar nicht? Das war so eine Frage, die mir ich irgendwie gestellt habe, weil das finde ich halt geil bei dem Film, dass das jetzt nicht nur so Bochen ausgespielt ist, ja, büde ich mir sein oder nicht, sondern dass der Film extrem glaubwürdig wirklich so eine dissoziative Störung auch entwickelt, die so gut dargestellt ist, auch, dass man sich wirklich bis zum Ende denkt, naja, ist es jetzt? Wie siehst du das? Ist die Ende da eigentlich, ist die Schuld jetzt überhaupt oder ist es die Arme? Weil da habe ich ja schon oft jetzt.
Also Schuld darf ich ja gar nicht, Schuld nicht zuweisen, weil die einfach dieses Trauma, was sie durch den ganzen Sektenscheiß in ihrer Kindheit mitgenommen hat, schon gebrandmarkt war. Durch den Selbstmord von ihrem Bruder nochmal gebrandmarkt worden ist. Dann den Kontaktabbruch, der durch ihren Mo zu ihrer Mutter herbeigeführt worden ist, weil der hat ja darauf bestanden, dass der Kontakt beendet wird, war ja auch dann aber auch nicht freiwillig und dann wird der freiwillig, unfreiwillig der Kontakt zu deiner Mutter genommen, auch wenn sie nicht gut ist, aber das wird der genommen. Also sie hat ja schon ganz viel durchleiden müssen und versucht dann irgendwie die beiden Kinder groß zu ziehen und zwar so, dass passt, obwohl in der Charlie, in ihrer Tochter, ja, scheinbar eh schon der Paimon drinnen ist, weil die Mutter hat ja den Paimon dann scheinbar in die Charlie rein, aber er braucht ja ein männliches Gefäß, wo es mir auch erst später dann kapiert, hey, halt mal, die war praktisch nur Platzhalter dafür, die hat sterben müssen, damit er in den Peter einfahren kann. Und sie kann nichts machen, weil das eigentlich von außen alles die Vorgeben ist, weil dann auch die Joanne, die später kommt, da die ihr dieses Jaws zeigt. Was sagst du, das ist auch so ein Detail, das habe ich selber gar nicht erkannt, das habe ich gelesen, wenn sie sich auf den, bei dem Geschäft da treffen, wo sie es anspricht, da hat sie die Tafel, mit der sie diese Jaws macht, nur im Auto original verpackt drin liegen. Heißt, die hat das erst einen Tag davor oder so vielleicht eingekauft, das Ding, nur damit sie es da abfangen kann und dann so tut, als hätte sie schon immer diese Jaws gemacht. Also man sagt, die ist von außen, ist das alles eigentlich fremdgesteuert. Auf der Beerdigung sind ein Haufen fremde Leute da, die da Anteil nehmen. Dabei sind das alles die Sektenmitglieder, die man am Ende auch wieder nockert im Haus umeinander laufen, Sekt teilweise. Ich darf dir auf gar keinen Fall eine Schuld zuweisen, sondern das war irgendwie ein vorgesponnenes Schicksal durch ihre Mutter und den Kult rundum.
Da gibt der Film selber auch wieder zwei so Richtungen vor, gell? Ich finde das richtig spannend, weil du hast einerseits diese traumatologische Logik, also das ist ja immer so, auch in Familien, das kennt wahrscheinlich jeder eh ein bisschen im Clan, also dass jeder immer wieder denselben Scheiß macht, über Generationen.
Ja, immer wieder.
Ja, das ist ja so auch so eine Art von, ja, wie sagt man da, also höherer Gewalt, das ist ja auch so eine Art Heimsuchung, da ist man ja auch wie vom Dämon besessen, also du handelst in einer Spur, die aber eigentlich schon von der Vergangenheit aus her für dich angelegt ist und kannst irgendwie nichts dagegen machen. Ein Beispiel ist, du hast immer wieder denselben depperten Partner und dann denkst du, der ist aber, oder die, der oder die, die ist jetzt anders und das ist aber wieder derselbe Trottel. Das ist zum Beispiel was, also wo du aktiv handelst, aber in diesem aktiv Handeln wiederholst du eigentlich nur was in der Vergangenheit schon war, Traumatheorie würde ich sagen, was psychologisch irgendwie so als,
ja, diese vererbte
Traumaspur, oder? Was bei dir halt schon angelegt ist als Handlungsmuster, also du kannst das nicht wegdenken, du bist einfach so deppert. Ja, und zwar auf einer Ebene, die du selber gar nicht begreifst. Das ist ganz spannend. Aber der Film selber hat, und das finde ich schon geil, der hat selber ja so eine mythologische Ebene noch eingezogen. Da gibt es ja diese Film-Stated-Szene. Also Film-Stated ist immer, wo so gesagt wird, um was geht es eigentlich. Mhm. Und da siehst du ja ganz am Anfang den Peter, der ja auserkoren ist, um das Gefäß Satans zu sein. Der sitzt so in der Schule und der Lehrer, da rennt es gerade zur griechischen Mythologie, das ist Tod des Herakles und der Lehrer sagt so, der Herakles, das war halt irgendwie, der hat halt einen Scheiß gebaut, weil der hat eh überall die Zeichen gesehen, dass das deppert ausgehen wird für ihn, aber er hat es halt ignoriert und in dem Moment horcht der Peter nicht zu.
Ja.
Und dann wird es aber richtig spannend, dann wird so ein bisschen diese Mythologie oder diese Herakles-Geschichte entwickelt und die hat diese typische mythologische Logik. Also da das ist so, als würde quasi da eine Storyline oder ein Schicksal, würde man vielleicht sagen. Also da ist schon was angelegt und die Figuren kennen gar nicht anders, als sie in dieser Spur zu bewegen.
Das ist so mit freiem Willen, oder?
Beim Ödipus zum Beispiel, wo du sagst, also das ist der Klassiker, da sagen sie, du wirst Sex mit deiner Mutter haben, du wirst deinen Vater töten und der Ödipus sagt, ja, jetzt renne ich extra weit weg von daheim. Und dann, ich meine, das ist natürlich was, wo man sagt, er hätte es vielleicht vermeiden können, indem er gesagt hat, er bringt einfach gar keinen um, aber ja, er rennt weit weg und sagt, naja, da ist die Chance jetzt gering, dass ihn Papa erwischt und bringt er einen Typen um und es ist der Papa. Und als Belohnung darf er noch Sex mit einer geilen Alten haben und es ist zufällig seine eigene Mutter. Das ist wirklich blöd gelaufen, aber das ist diese Logik, also du kannst dieser Weissagung nicht entkommen und da gibt es so ein unabänderliches Schicksal, das über dir hängt und das ja, du, egal was du tust, erfüllen musst. Und das ist natürlich schon das, was irgendwie mit dieser Familie auch passiert. Also das ist wahrscheinlich die logischste Erklärung oder das ist zumindest die Erklärung, die der Film selber da irgendwie mal einzieht, dass man sagt, es ist quasi schon geschrieben. Das ist natürlich extrem pessimistisch von der Weltsicht. Ja. Also dein Leben ist von Anfang an eh schon festgeschrieben. Du kannst eigentlich nur scheißen gehen. Das ist eigentlich das, was da so rauskommt.
Geht scheißen,
das war wie der Ödipus. Das ist halt dann immer so ein Witz. Je mehr, und das ist natürlich bei der Annie auch was, je mehr sie die Annie dagegen wehrt, desto mehr steuert sie ja auf dieses Ende zu.
Ja.
Also das ist natürlich was, wenn der Ödipus jetzt gesagt hätte, geil, vielleicht wenn er gesagt hätte, ich probiere absichtlich, dass ich meinen Papa umbringe. Ich gehe jetzt da hin zu Papa und bringt ihn um, vielleicht hätte er es gar nicht geschafft. Oder wenn er gesagt hätte, jetzt habe ich absichtlich Sex mit meiner Mutter, die hätte sie wahrscheinlich auch gewehrt, die hätte da auch nicht mitgemacht, also das hätte er wahrscheinlich gar nicht geschafft. Also er hat ja den Spruch dann erfüllt, indem er sie dagegen gewehrt hat, indem er verhindern wollte, dass das passiert. Das ist aber natürlich was, was man auch aus dieser Traumenlogik eigentlich auch wieder kennt. Das matcht bei dem auch gut. Wenn du sagst, heute baue ich mal keinen Scheiß, naja, dann kannst du damit rechnen, es wird umso schlimmer. Ja, oder genau. Wenn du sagst, da, aber das ist jetzt wirklich die wahre Liebe, das ist wahrscheinlich höchstwahrscheinlich der größte Trottel oder das ist die deppertste von alle, die du da erwischt hast. Also das kann man sich dann ausrechnen. Das ist spannend. Das ist da auf jeden Fall in so einer mythologischen Verpackung auch noch drin, im Film drin. Und es ist natürlich sauwitzig, dass der Peter, wo das alles eigentlich erklärt wird am Anfang, dass er da gar nicht zuhört.
Ja, haben wir auch noch so eine kleine Moral, passt in der Schule besser auf, Kinder, weil sonst wird es das Gefäß eines Höllengottes.
Das ist super, also pädagogisch wertvoll, finde ich.
Sehr wertvoll, diese Folge
schon mal, das gefällt mir super gut. Du, ist da auch noch so eine Frage, das beschäftigt ja ganz viele Leute immer bei dem Film. Es gibt so eine Szene, wo die Annie glaubt, sie kann jetzt den Fluch lösen und dazu muss sie so ein Birchel irgendwie verbrennen mit so magischen Zeichen. Das Problem ist, wenn sie das Birchel verbrennen will, dann fängt sie zum Brennen an und dann gibt es so eine Diskussion mit einem Mann, Steve. Steve ist ein ziemlich passiver Typ, der hält sich eigentlich relativ lang zurück für das, wie arg seine Frau durchtrat.
Ja.
Und dann sagt sie zum Steve, wir müssen jetzt das Birchel verbrennen, weil Satan ist hinter uns her, bla bla bla. Und dann sagt der Steve, hey, weißt du was, jetzt hole ich die Polizei.
Jetzt reicht's.
Das ist natürlich schon viel spät. Und dann die berühmte Szene, also Andy haut dann das Buch ins Feuer und dann fängt auf einmal der Steve zum Brennen an.
Mhm.
Und das ist also eine Szene, wo also ganz viele Leute dann diskutiert haben, wieso brennt der Steve, obwohl sie ja das Buch reinhaut, das ist ja... Das ist nicht satanologisch, das ist satano-unlogisch. Also es macht ja keinen Sinn. Und da haben irgendwie ganz viele Leute haben sich darüber aufgeregt. Jetzt interessiert mich das, was du da sagen würdest. Wieso brennt da der Steve?
Ich würde sagen, der brennt, weil er in dem Moment ein Hindernis darstellen darf, wenn er jetzt wirklich dafür sorgen darf, dass die Annie weggeholt wird. Und die Annie ist ja durch das, dass sie den Dämon ins Haus ja reingeholt hat mit der Seance und so, ist sie ja doch irgendwo ein wichtiger Teil für das ganze Ritual, um das zum Ende zu bringen. Und er ist ja kein Blutsverwandter, drum ist er austauschbar oder unnötig. Und deswegen der Song, in dem Moment, wo er droht, dass er da jetzt dafür sorgt, dass die Annie geholt wird, wegkommt, heißt es, Achtung, Gefahr, den zünden wir auch den offen.
Geil. Das heißt, du bist eigentlich da in der mythologischen Schiene quasi drin und du argumentierst, jetzt mache ich doch wieder, komme ich wieder mit die scheiß Fremdworte, wissenschaftliche ein. Also sie argumentieren da mythologisch, indem sie behaupten, die Geschichte wäre von Anfang an geschrieben, hin zu eben dem Ende, dass Satan wieder auf die Welt kommt. Und in dieser Logik muss natürlich Steve brennen und darf Annie nicht brennen, weil die ja nur ihren Part zu erfüllen hat in dem Ritual. Cool. Genau. Das ist aber sehr gut. Ehrlich gesagt, das ist das Schärfste, was ich bisher gehört habe. Dazu habe ich jetzt ein bisschen nachgeschaut, nämlich. Mhm. Und Also die schlechte, die fangen jetzt mal mit einer ganz schlechten Erklärung an. Vielleicht, okay, du kannst ja raten von 1 bis 10. Also eine Erklärung, die ich gelesen habe, und ich finde, das ist nicht einmal eine Erklärung, weil die ist so, die hat nicht einmal eine kausale Logik. Die eine Erklärung, die ich gelesen habe, war aber eigener Blogartikel. Also
okay.
Peimann ist der God of Mischief, und der zündet halt gern leider. Das ist deswegen brennt dann der Steve. Das ist fast, das gehört fast nicht in die Kategorie Erklärung eigentlich eine, fällt mir gerade auf.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt nicht so tief in der Dämonologie drinnen von Peimann, ob der wirklich gern Leid und Sünd, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe nämlich nur über ihm gelesen, dass er heißt, dass er dann mit Pauken und Trompeten und lauten Geschalle auf die Welt kommt, auf Andromeda reitend und so weiter. Aber davor, dass er gern Leid und Sünd, habe ich jetzt noch nichts gelesen. Weiß ich nicht.
Ja. Also das war, glaube ich, auch so eine Herleitung, also konkret drin gestanden ist, also Peimann ist so ein Dämon aus der Hölle und er macht gern so Unfug, Schabernack, er quält gerne Menschen, und wenn man dieses Quälen, diese Disposition zum Quälen von Menschen hernimmt, da fällt natürlich ein Menschen auch anzünden natürlich auch mit ein, das ist natürlich ein gutes Mittel, um einen Menschen zu quälen, und deswegen macht es Sinn, aber also warum man das macht und wie so das dann in der Handlung Sinn macht, das weiß keiner. Was sagst du der Erklärung? Ich würde sagen maximal 0,5 von 10.
Ja, die soll ich abhauen. Minus 8.
Ja.
Gib ihm eine schlechte Google-Bewertung, sein Blog.
Dann haben wir die mythologische, die ist super. Und dann habe ich nur irgendwie gehört, dass die Annie quasi absichtlich das macht. Aber da weiß ja keiner wieder, wie das funktioniert, aber dass die das irgendwie absichtlich.
Ja, weiß jetzt auch nicht, weil sie wehrt sie ja eigentlich die ganze Zeit, und das war dann schon ein bisschen Hanebüchen, wenn sie dann auf einmal sagt, hey, jetzt schmeiße ich das Bier hier rein, keine Ahnung, was für ein Ritual, das sie davor durchgezogen hat, dass da gerade der Mo zum Brenner anfängt, macht es per Gedankensteuerung, finde ich auch uncool,
die Erklärung. Nein, das ist echt nicht cool. Das ist, also, die Erklärungen, finde ich, sind alle ein bisschen dünn, gerade, aber ich finde da ehrlich gesagt deine am besten, dass man sagt, die Geschichte ist eigentlich schon zu einem Ende geschrieben, und dementsprechend kommt man da halt einfach nicht mehr aus.
Ich bin so gescheit. Ich bin vom Doktor gelobt, ich bin so gescheit. Das ist brutal.
Du kriegst von mir jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin noch nicht so weit in meiner akademischen Laufbahn, dass ich schon eine Ehrenprofessur verleihen darf. Aber wenn das soweit ist, mein Lieber, dann kriegst du als Erster den Anruf.
Schreib's da auf, und dass wir das nicht vergessen.
Gell? Ist schon vermerkt, also wird eingereicht, wird erledigt dann.
Ich finde das allgemein mit dieser mythologischen Sache hier ganz cool, weil ich da nämlich ein bisschen gelesen habe, sie haben ja auch, wie du schon gesagt hast, die griechische Tragödien sprechen sie durch in der Schule, und in der Zeit war es ja so, dass der freie Wille beim Menschen ja eigentlich noch nicht so existiert hat für diese Menschen, sondern du bist ja, dir ist das Schicksal geschrieben worden, von denen zum Beispiel bei den Griechen diese drei komischen Hexen, die Schicksalsfäden durchtrennt haben. Also du hast ja eigentlich schon ein vorgeschriebenes Leben gehabt. Und der freie Wille war noch total abstrakt für die Leute, dass du selber entscheidest, wo geht's hier. Das ist durch, alles war durch Geburt und durch Blut und durch Familie und so weiter für die schon geregelt. Du hast eigentlich selber nichts zum Entscheiden gehabt. Und das finde ich, sehe ich in dem Film halt ganz stark, dass diese Familie, die muss in diese Tragödie eine fahren. Es geht gar nicht anders, weil ihr das durch die Mutter von der Annie und diesen Kult ist ihr dieses vorbestimmt gewesen. Die haben nicht auskennen. Allein das mit dem auf der Stange, wo es der Charlie in den Kopf wegreißt, da ist ja auch das Logo von Paimon drauf gewesen. Also es ist alles irgendwie vorbestimmt gewesen für diese Familie. Deswegen gefällt mir diese mythologische Herangehensweise am besten.
Ich finde das ehrlich gesagt auch super. Und das ist natürlich jetzt da wieder eher wissenschaftlich gesprochen, aber da würden die Philologen jetzt auch alle applaudieren natürlich, weil das ist natürlich immer gerecht gegenüber dem Film, wenn man die Erklärung aufnimmt, die im Film dann auch explizit gegeben wird. Also wenn man den Film quasi beim Wort nimmt, das ist immer nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Also ich finde das auch ehrlich gesagt super. Übrigens, ich habe jetzt immer einen Ödipus genommen. Richtig spannend, aber ich finde das auch cool, weil ehrlich gesagt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, die psychologische Erklärung, die ist nicht so schlecht, finde ich, mit dieser Traumastruktur, mit diesen Wiederholungen. Du hast ja auch viele Sachen, die sich wiederholen. Also die Tochter, die erste, die stirbt, die kriegt keine Luft. Die kriegt keine Luft, die hat so eine Nussallergie, dann kriegt sie wieder keine Luft, und deswegen fahren die dann auch so schnell und bauen den Unfall. Und dann der Peter später, eine Stunde später, kifft er irgendwo an und kriegt auch so einen Anfall. So, er kriegt keinen Luftanfall. Also du hast immer wieder so Wiederholungsstrukturen, oder am Anfang werden so Nüsse geknackt. Das ist so, das ist dann so ein eigener Sound und am Ende haut die Annie dann ihren Kopf im selben Rhythmus gegen die Wand und so. Also es gibt immer wieder so kleine Momente, wo sie irgendwas wiederholt. Also das finde ich nicht schlecht, aber das Mythologische gewinnt für mich ganz eindeutig. Das finde ich großartig. Hey, ich habe ein bisschen in die Forschung reingeschaut. Das habe ich heute gesehen. Darf ich da noch drei Deutungen zu diesem Film präsentieren, die witzig sind? Also das ist nämlich ganz eine spannende Geschichte. Der Film ist ja natürlich als Art Horror gerade sehr viel besprochen worden. Und das ist natürlich so ein super Trick immer von Kulturjournalisten, dass man den Film immer ein bisschen aufblasen muss im Sinne von, der sagt ja irgendwas über unsere Zeit und dann das Einfachste ist A ist gleich B. Also dass man sagt, der Geist ist eigentlich der Dieter Nuhr. Das war zum Beispiel eine ganz komische Interpretation, weil sowohl Geist als auch Dieter Nuhr sind alt. Ja, oder sind eigentlich schon tot. Sie wissen es nur noch nicht. Das könnte man zum Beispiel so sagen. So konstruiert man sich das. A ist gleich B. Und ich habe echt spannende Sachen gefunden zu diesem Film Hereditary.
Ich bin gespannt,
was du dazu sagst. Bitte gleich dann auch mitranken oder mit, wie sagt man nicht ranken, sondern ranten, je nachdem, was du dann für notwendig als passender empfindest. Erste Story. Hereditary zeigt uns in Wirklichkeit einen Generationenkonflikt. Also der Satanskult, das ist die alte Generation, die nochmal richtig Gas gibt und zwar vollständig auf Kosten der jungen, kommenden Generation, die überhaupt kein ordentliches Leben mehr führen kann. Und was wir da am Ende, oder was wir da wirklich sehen, ist eigentlich kein Satanskult, sondern es ist eigentlich die, wie nennt man das, Gerontokratie, die ja wir jetzt da gerade gesellschaftlich erleben, nämlich eben die Alten machen sich auf Kosten der Jungen nochmal richtig geiles Leben und ob da der Teufel jetzt seine Hände spürt oder nicht, das ist dabei eigentlich wurscht, weil deppert ist es Oliver.
Ja, ja. Finde ich eigentlich sogar ziemlich cool, die Sichtweise. Da hat man schon parallel mit dieser, die alte Generation scheißt auf die Junge, weil die Mutter von Annie, die hätte ja sogar ihren eigenen Sohn geopfert, um das zum, damit sie ein geiles Leben hat, das ihr der Paimon dann erfüllen darf. Und geht halt dann auch noch so weit, dass sagt, okay, wenn es mit meinem Buben die Tika hat, dann nehme ich halt die Kinder von meiner Tochter her. einfach drauf geschissen, Hauptsache ich krieg von Paimon meine Wünsche erfüllt.
Das ist schon so geil, das ist so, die Kinder sind schon so ein bisschen Material auch in dem Ganzen.
Ja. Human Resources, wie man in der Arbeitswelt sagt. Und,
ja, also wo man in so einer, wie nennt man das, in so einer neoliberalen Staatslogik, wo man ja dann sagt hauptsächlich, die Jungen sind ja hauptsächlich dazu da, dass sie quasi dann das aufrecht erhalten und dass sie dann die Pensionen zahlen, für das braucht man die. Eigentlich, das ist jetzt nicht neoliberal, das ist einfach so eine biopolitische Logik, also dass man sagt, wir brauchen da halt einen Nachschub. Ja. Das heißt natürlich auch bei den Faschisten, also beim Hitler hat das natürlich auch super erfunden, hat es aber auch schon früher gegeben, das war schon, glaube ich, 16. Jahrhundert ist das losgegangen, da haben sie irgendwie erst auf die depperte Idee gekommen, also der Reichtum einer Nation ist so viel Leid wie möglich, je mehr Leid, desto reicher ist die Nation und da ist es so losgegangen und gesagt hat, wir brauchen Material. Und da ist natürlich dann auch das losgegangen, dass man gesagt hat, also der Körper der Frau, der ist nicht einfach nur mehr Körper und der ist nicht mehr frei, sondern das ist quasi der Backofen, die Produktionsstätte für Kindernachschub.
Das die Automobilindustrie von Deutschland, weißt du das weil, wie der Söder schon gesagt hat, das ist ja Deutschland ohne Automobilindustrie, ist wie eine Frau ohne Unterleib, oder? Irgendwie so war das.
Ja, genau.
Also er hat auch sehr, sehr frauenfreundlich wieder mal geredet.
Wir brauchen ja Nachschub für die Automobilindustrie und das ist ja der eigentliche Zweck auch von einer Frau, von einem Unterleib, generell von Menschen, dass sie der Autoindustrie was Gutes tun.
Das ist absolut richtig.
Ja. Genau, also das ist ja der finale Sinn des Lebens. Also das finde ich schon sehr schön. Ehrlich gesagt, ich habe die so doof gefunden und jetzt, wie ich es selber zusammengefasst habe, habe ich mir gedacht, das klingt gar nicht so blöd und es ist gar nicht so blöd.
Nein, also ich muss auch, wie es vorgelesen hast, haben wir gedacht, ich finde eigentlich ziemlich geil die Betrachtung, weil ich selber nie drauf gekommen, weil ich halt in diesem mythologischen festhänge bei der Betrachtung, aber absolut interessante Sichtweise.
Finde ich super. Zweite, finde ich spannend, dann merkt man, das ist schon, ich bin gespannt, was du sagst. Ich finde die vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also die zweite ist, Paimon ist Trump. Und das merkt man daran, dass das ist ein bisschen früher entstanden, diese Interpretation, also zur Entstehungszeit dieses Filmes, wo Trump gerade seine zweite Präsidentschaft angestrebt hat und vor allem diese eine Wahl angezweifelt hat und wo das Kapitol gestürmt worden ist von seiner Gang, von seiner Spezi, wie man auf Bayerisch sagt.
Bullenköpfe.
Ja, also wo der Scheiß passiert ist. Und da war dann die Interpretation so, dass man sagt, die Familie der eine, die leben ja in so einer schönen Vorstadtvilla, das ist ja eher gehobenere Mittelschicht. Die sind ein bisschen gebildeter, ja. Die eine ist also Künstlerin und ja, also die sind das auf jeden Fall schon, die sind schon was, die Grahams. Die haben beide, der Vater ist, glaube ich, Psychiater, voll witzig, er ist Psychiater und seine Frau ist psychisch krank und er tut überhaupt nichts. Ja, ja, funny. Also die Frauen haben definitiv die Hosen an. Also die letzte Hosen hat dann wieder der Dämon an, das ist natürlich wieder ein Mann, da passt es eh wieder. Ja, da passt es auch für den Dieter nur wieder dann. Aber,
ja, genau.
Aber es ist natürlich, also es ist natürlich schon eine Herrschaft der Frauen, die wir da erleben, zumindest im Film, egal wer dann irgendwie final dahinter steht. Und die Grahams, oder die Annie Graham wird ja von der Joanie, genau. Oder wie sie heißt, verführt. Joanie, ja. Und die Joanie lebt ja eher in so ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen.
Ja.
Und deswegen, das ist die These, also, und die Annie rechnet deswegen gar nicht damit, dass die ihr irgendwas Böses machen könnte. Mhm. Und das war halt so laut dieser Interpretation, die ich sehr hanebüchen finde, merke ich gerade, also, dass beim Trump, dass sie auch keiner gedacht hat, dass wer der so deppert ist und der so depperte Anhänger hat, dass der quasi so einen Staatsstreich durchführen könnte, dass der so auf die Kacke hauen kann. Das hat sie auch keiner gedacht und dementsprechend durch diese Unterschätzung der Unterschicht, ja, die ja, aus der sie ja große Teile der Magerbewegung rekrutieren, also das ist sozusagen da die entscheidende Parallele. Und Paimon ist natürlich dann in dieser Analogie oder in dieser Metapher, Story-Metapher, Paimon ist natürlich, oder Trump hochstpersönlich ist dann Paimon. Oder Paimon höchstpersönlich ist Trump. Du weißt, was ich sagen will.
Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ja. Mit dem kann ich jetzt nicht viel anfangen.
Ich finde es auch nicht so gut. Ich habe es auch sehr schlecht nacherzählt, muss ich sagen. Ich habe es da nicht gut ausgebracht. Aber es ist auch, man merkt ja, wenn man es nicht gescheit rausbringt, dann liegt es ja oft dran, dass es ein Blödsinn ist.
Ja, genau, weil dann musst du selber nur irgendwas herholen, damit es irgendwie Sinn ergibt, was man da gerade verzeiht. Und so gern wie ein Trump alles Schlechte anredet, was ich ihm anreden kann, aber ich kann ihm jetzt nicht anreden, dass er hier in Paimon dasteht.
Ja, es ist vielleicht auch so eine Mythisierung, also vielleicht ist er einfach nur ein Depp und kein Dämon aus der Hölle, das reicht ja schon. Ja.
Das, glaube ich, ist sogar recht gut getroffen.
Super. Ja, die dritte Deutung, weiß ich nicht, ob das ist gar nicht so eine A-B-Deutung, aber finde ich auch noch spannend. Also, das war damals so, das ist eher historische Einordnung. Na, schau mal, was du sagst. Also, die Zeit, in der wir uns da befinden, war auch schon von Krisen gekennzeichnet. Harmlos wahrscheinlich gegen heute, aber trotzdem schon Arsch, leicht Arsch, angehend Arsch, könnte man sagen. Ja. Angehend so Arsch.
Semi-Arsch.
Ja, Semi-Arsch. Und und der Film zeigt uns, dass eben immer da, wo die unmittelbare Lebenswelt nichts mehr hergibt, wo da irgendwie die Scheiße losgeht oder eben los ist, dass Menschen anfällig werden für esoterische Praktiken und irrationale Heilsversprechen.
Kann ich vielleicht zu einem gewissen Grad bei der Annie mitnehmen, dass sie versucht, ihr Trauer durch so ein Seance besser in den Griff zu kriegen? Weil da kenne ich tatsächlich auch selber Menschen, die das auch genutzt haben für ihre Verarbeitung und denen das geholfen hat. Aber da die jetzt nicht als bewusstes Mittel dieser Quelle total aus der Sing, sondern das da die vielleicht zum Teil da die sagen, geh mit, aber nur für den Schlusspart mit der Annie, also so diese CEO, so mehr da ist es nicht. Aber da die jetzt nicht komplett umlegen auf die Gesellschaft, das Ding.
Finde ich gut. Mir taugt es auch nicht so, weil. Also jetzt, wie ich es vorgetragen habe, ist mir aufgefallen. Und ich finde, das ist das, was den Film aber auch geil macht oder was den Film auch sehr radikal macht oder was dieser Film auch sehr radikal macht. Er probiert überhaupt nicht, dass er irgendein gesellschaftspolitisches Fenster eigentlich aufmacht, sondern es ist wirklich die Geschichte von die Leid.
Genau.
Und von dem Satanskult, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, dass man Subtext eininterpretiert, aber so von sich aus kennt der Film in die 50er Jahre oder irgendwann spielen. Also es ist jetzt kein Film, der seine eigene Politisierung oder gesellschaftskritische Interpretation irgendwie schon so vorgibt oder ein wenig so eine Nascht, wo er sagt, ja, das ist jetzt ganz was Gescheites, sondern das macht das eigentlich gar nicht. Gell? Das ist wirklich einfach straight die Geschichte und das betrifft jetzt nur die eine und die Familie und, das, und diese ja, dieser Zug zur Katastrophe oder diese psychische Disposition, das ist jetzt nichts, was die Gesellschaft betrifft oder nur marginal, nein, sondern das ist einfach die Geschichte von dieser Familie. Und also den Eindruck hat man dann schon, das ist jetzt sicher nicht repräsentativ für Familie im Allgemeinen, das ist schon eine ganz besondere Familie,
das ist
die
wir da
beobachten. Also, ja.
Kann ich auch sagen. Ja. Ich bin auch kein Fan von so übermäßig eininterpretieren, weil ich sage mal, wie du schon gesagt hast, der Film, der ist ja eigentlich ziemlich straight, was das angeht. Und diese Interpretationen, die kennen zwar jetzt, wie so das erste spricht mir an, das zweite gar nicht, die dritte teilweise, die kennen zwar irgendwo vielleicht ein wenig passen, aber die sind halt mit Gewalt eingelesen in meine Augen. Ich bin halt eher so ein Fan davon, dass ich sage, ich schaue mir den Film an und wenn er so straight ist, dann lass es gut sein. Dann sage ich, das Einzige, was ich bei dem Film zum Diskutieren habe, ist, in welches Genre ordnet ich den für mich überwiegend ein, weil er sich halt ganz stark Drama, Familiendrama bedient und dann diese Horror-Elemente hat. Also sehe ich ihn eher als Horror, sehe ich ihn als eher als Drama. Da finde ich, kann man immer cool diskutieren. Eben bei der Thematik, ist es mythologisch, ist es psychologisch? Der hat ja eh schon seine Bereiche, wo man krass diskutieren und interpretieren kann. Da muss ich nicht nur mit Gewalt irgendeinen anderen Scheiß draufdrucken.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein fauler Journalistentrick auch manchmal. Ich habe es auch ehrlich gesagt schon ein, zweimal gemacht. Wenn man jetzt keine Zeit hat, dass man so beim Film rein recherchiert, dass man einfach dann schnell Brücken baut, irgendwo hin, wo man sich vielleicht gerade auskennt. Also zum Beispiel zu
Trump. Ich noch 200 Zeichen ab in meinem Artikel, jetzt muss ich noch schnell irgendwas schreiben.
Hat er vielleicht gerade schon zu Trump einen Artikel geschrieben und dann hat er sich gedacht, naja, jetzt gefällt es mir nichts Neues mehr da erfinden, okay, jetzt will ich mich da vielleicht mit dem Film gar nicht auseinandersetzen, dann sage ich doch einfach, der Palmer und das ist der Trump. Also das will ich jetzt kaum unterstellen von denen da, die haben das schon ganz gut gemacht alle, aber das ist natürlich so ein klassischer Journalistentrick, also als jemand, der selber professionell schreibt, kann ich mir schon vorstellen, wie das manchmal läuft.
Ja, und das Internet ist ein dankbarer Ort für so etwas zum Veröffentlichen, weil die ganzen Idioten im Internet, die diskutieren über alles. Ja. Also du kannst nur so einen großen Scheißdreck reinschreiben, es gibt immer einen Teil, der glaubt es da und es gibt einen Teil, der glaubt es nicht und die streiten sich dann sauber unter deinem Beitrag und du hast dann sauber Klicks und Reichweite. Ja. Alles richtig gemacht.
Irgendein Bläschen ins Internet schreiben. Macht das funktioniert immer.
Das ist das Einfachste, ja. Ragebaiten. Beste.
Die Formel ist eigentlich, ja, dass man sagt, du brauchst immer auch Übereinstimmung. Also zum Beispiel, der Geist ist eigentlich sowas wie Elektrotechnologie oder wie Glühbirnentechnologie, weil beide leuchten so ein bisschen im Dunkeln. Weißt du, was ich meine? Und das, du musst immer nur auch Übereinstimmung haben. Also da könnte man eigentlich jetzt nur schauen, wollen wir uns auch selber noch so einen basteln? Hast du Lust?
Ja, boah, muss man du vorgeben, da bin ich schlecht drin.
Sowas wie,
du gibst mir einen
Anstoß. Probieren wir mal, das zu konstruieren. Also, Peimann ist Dieter Nuhr.
Peimann ist der Dieter Nuhr, das ist schon mal grausam.
Wir brauchen nur eine Übereinstimmung.
Das ist schon mal grausam, aber das können wir schon mal probieren. Vielleicht kriegen wir dann auch die Aufforderung, dass wir das löschen.
Das war super, oder? Das war natürlich auch wieder jetzt für die Reichweite natürlich super.
Das war super, genau. Und dann Schlagzeile, zweiter Standard Journalist kriegt Abmahnung von Dieter Nuhr.
Jawohl, ja, super.
Und jetzt pass auf, und dann müsste der praktisch die Familie, die müssen wir dann auch aufsplitten, die müssen wir, glaube ich, in so einen Teil aufsplitten, die an Dieter Nuhr gut findet. Das waren die Leute, die bei seinem Femizidmord-Witz gelacht haben und im Publikum gesessen sind. Das ist die Sekte. Und wir haben den Teil, die das scheiße finden, die wollen, dass das aufhört. Das ist praktisch der Vater, der einen Kontakt zu der Mutter abgebrochen hat, dadurch praktisch einen Kontakt zur Sekte. In dem Fall ist der Vater dann deine Kollegin vom Standard. Und die Kinder sind die drunter Leidenden, das sind die Betroffenen, über die sie da lustig gemacht worden ist.
Ich finde das super, ehrlich gesagt, weil da haben wir eigentlich schon unser Element der Übereinstimmung. Also Peimann ist wie Dieter Nuhr, weil zu beiden gibt es kontroverse Meinungen und beide haben auf der einen Seite eine Gruppe von Leuten, die finden den einfach mega geil und andererseits eine Gruppe von Leuten, von den Normalen halt, die finden den mega scheiße. Und das war beide eigentlich genau gleich. Und das ist jetzt schon der Artikel. Das war jetzt schon ein bisschen Writing-Retreat-mäßig eigentlich. Aber so kann man sich schon basteln.
Den veröffentliche ich mir nur den Artikel in der Deadline dann.
Auf jeden Fall. Das ist für die. Also, das.
Oder wir haben ja jetzt eine Website.
Ich glaube, das muss man nachher noch claimen. Ich glaube natürlich auch, dass der Ari Aster das von Anfang an genauso gemeint hat.
Ja klar, ich habe ein Interview vor ihm gelesen, sage ich. Ich
weiß nicht mehr wo. Er hat das zwar in Interviews nie gesagt, aber ich glaube, dass das erst jetzt so richtig rauskommt für ihn auch, was er eigentlich gemeint hat.
Ja, er hat 2018 schon gewusst, was mit dem Dieter nur verkehrt läuft. Er ist einfach ein Seher. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine Website, da können wir dann den Artikel veröffentlichen. Exklusiv. Viva la Movilusion und Dr. Horror haben es zuerst gewusst.
Finde ich super. Headline gefällt mir schon mal sehr gut. Du bist gut, ja, genau, in Headlines. Du bist super in Headlines.
Ja, das fällt mir auf. Ich kann bei News anfangen. Die mengen so scheiß Headlines. Erfahren Sie bei uns.
Alter Mann zerstört woke Schlampe. Das gefällt doch immer. Das,
ja, genau. Ja, also ich glaube, ja, ein Headline von einer ist auch, oder also ein Slogan von News selber ist, glaube ich, erfahren zerlegt. Sie bei uns heute Abend, was Ihnen morgens verschwiegen wurde oder irgendwie so. Also,
stimmt. Stimmt, aber anderes Thema. Also Geheimnis oder irgendwer, also zerstört, zerlegt, irgendwie, das taugt ja auch immer voll.
Ja, immer. Ja. Und immer irgendein Voker, irgendein Linker, irgendwas ist da kaputt gemacht worden von den Schweine.
Hey, geiles. Bayer zerstört Oberösterreicher. Vielleicht ist dieser Titel für die Folgen jetzt.
Das kann man machen, ja.
Das war ein Clickbait-Titel, ja.
Das war richtig. Das war eigentlich gut. Bayern überfällt Österreich siegreich.
Ja. Und dieses, dann...
pass auf, sagen wir so, 80 Jahre später, Bayer übernimmt Österreich. Rache, endlich Rache.
Und dann,
Seitenscheitel habe ich
auch. Ja. Ich finde es super. Und dann so vielleicht auf dem Thumbnail dann so, du hast mir nichts zum Sagen.
Ja.
Und nur eine Maus in die Hand, geht schon, das machst du mit KI dann einfach die Maus.
Da brauche ich keine KI dafür, dass ich eine Maus auf.
Und ich so voll fertig daneben einfach, das glaube ich, taugt schon jedem. Oder vielleicht, Bayer zerstört Akademiker, das war eine super Polarisierung.
Genau, ungebildeter Bayer zerstört hochgebildeten Akademiker.
Das war jetzt auch ähnlich einmal eine Situation, wo mir mein Doktortitel wirklich, wo er wirklich was nutzt, wo der wirklich was bringt.
Das war super. Also kann man auf alle Fälle, da muss ich mal ein bisschen was zusammenschreiben, wir können ja eh bei YouTube, wenn du das hochladst, immer AB-Tests für
du die Titel machen. Nicht.
Und dann probieren wir das mal aus.
Finde ich super. Also Thumbnail kriegt jetzt schon 10 von 10 von mir. Großartig. Hey, du hast doch gesagt, es kommt noch irgendwas mit Titten jetzt am Ende.
Das kommt dann noch. Kurz habe ich noch zwei, drei kleine Fun Facts, die ich gelesen habe. Hast du gewusst, dass der Trailer zufällig mal bei einer Kindervorführung zu Peter Hase im Programm gelaufen ist?
Nein, habe ich nicht gewusst.
Es war aber mal in Amerika und da hat sich dann ein Mordes Zinnober gegeben, weil die Kinder dann schreiend rausgerinnt sind. Und ich weiß nicht mehr, welche Kinokette das war, aber es ist dann auf alle Fälle, haben sie alle Freikarten gekriegt für die nächsten Kinos.
Es ist fragwürdiges Targeting auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das war Absicht, nur damit sie ein wenig an den Schlagzeilen kommen. Das war einfach nur gemeines Marketing. Und was ich auch cool finde, also jetzt, wenn sie Zuhörer, wenn sie interessiert, dann googelt mal das Logo vom Paimon. Und der hat ja im echten Logo hat er ja 4 Figuren drinnen, aber im Film hat er nur 3. Und ich habe das zum Beispiel nicht gewusst, dass wenn Filme echte Dämonologie aufgreifen, dann werden die Logos in der Regel abgeändert, wegen dem Aberglauben, dass echte oder 1:1 Verwendung einen Fluch mit sich zirkt. Und dann selbst wie beim Exorzisten das Omen oder Rosemary's Baby passiert, weil diese Filme waren ja von Unfällen und von...
Dann sterben alle am Set. Das genau, stimmt, dann sterben wieder alle, ja.
Da waren die geplagt
ist davon. Ist das geil? Du, weißt du, was mir gerade so angesprungen ist? Entschuldigung, dass ich jetzt zu reinhocke, aber also, woher zur Hölle hat Paimon ein Logo? Hat der so aus der Hölle dann eine Agentur beauftragt oder ist es dann so eine Rune? Was ist das für eine Art von Logo, von der du sprichst?
Das ist, jetzt pass auf, das ist so ein Kreis. In der Mitte ist da, das schaut aus wie ein Schlitten, auf dem 4 Personen draufstehen. Ja. Und rumdumm sind ein paar Buchstaben IMONPA. Paimon.
Ah. ich weiß schon, aber wer hat das gemacht? Wer hat das designt, das Logo? Hat er sich das selber gezeichnet?
Das ist das Originallogo aus der Dämonologie von Siegel des Paimon, ist abgebildet in Theogosia, The Lesser Key of Solomon the King von 1904.
Boah, nicht schlecht.
Genau, und da, wie gesagt, sind es 4.
Geil.
Manchmal in der Mitte und im Film dann nur 3, weil sie Angst gehabt haben, dass sie verflucht werden, wie bei den alten Filmen Omen, Exorzist und so weiter.
Das ist ein richtig geiler Funfact. Der kriegt 11 von 10 von mir.
Ja, ich hab das überhaupt nicht gewusst, dass dieser Aberglaube im Film drin herrscht.
Haust du das nachher eh in die Shownotes? Ich hätte auch gerne das Bild, wo die Dämonen, die Logos für alle Dämonen drin sind. Das Buch will ich auch haben.
Shownotes-Buch.
Affiliate-Link, bitte.
Ich suche es mir, dann schauen wir uns Affiliate-Link rein, genau. Ja. Wir hätten eh die Möglichkeit dazu, aber wir nutzen es nie.
Ja, ich wollte das mal, dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ich wollte mich dann nicht so mit Amazon so verbinden, für das, dass ich vielleicht 1 Euro verdiene.
Ja, das ist irgendwie, du musst halt wirklich Link-Klicks und Käufe generieren, dass du mal ein bisschen Kohle kriegst. Und wie gesagt, wir nehmen es auch nie her, weil wir es immer vergessen. Und außerdem sage ich, wir sind eh schon reiche, weiße Europäer, wir haben aber nicht drauf angewiesen.
Finde ich super. Aber also in dem Fall ein Klick, ein Kauf ist euch sicher. Die sehr schönsten, schön. Die Paimon, meine schönsten Logos oder wie genau. Auch immer das dann geheißen hat.
Paimon, wie ich zu Trump wurde. Oder zu Nur. Paimon, mein Weg von Trump zu Nur.
Ja.
So, dann darf ich sagen, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Facts oder sonst irgendwas zu dem Film oder sollen wir zum Finale kommen, zu unseren Tops und Flops und unserem Triple Threat?
Ich schaue jetzt nur mal kurz da meine Notizen, aber ich glaube, ich habe natürlich noch endlos Notizen, aber ich glaube eigentlich, dass wir recht eine gute Runde jetzt hingekriegt haben.
Ich glaube auch, ja.
Also wir haben darüber gesprochen, dass psychische Krankheit eine Rolle spielt, wir haben darüber gesprochen, dass auch das Fantastische eine Rolle spielt, dass aber so mythologische Erklärungsmuster oder Muster, die aus der Mythologie abgeleitet sind, sie irgendwie am besten anwenden lassen, weil es einfach am besten passt einerseits, aber andererseits auch, weil es im Film vorkommt. Und wir haben uns auch angeschaut, wie kann man den Film so herinterpretieren in Bezug auf Trump, alte Leute, Dieter Nur. Also ehrlich gesagt war da ziemlich viel dabei. Und ich habe gelernt, dass Dämonen ein eigenes Logo haben. Das ist im 19. Jahrhundert, das war schon so unternehmerischer mehr vielleicht auch damals aus der Industrialisierung aussieht, dass die gesagt haben, wir brauchen jetzt ein eigenes Logo.
Also CI brauchen wir.
Ja.
Ja. Ganz wichtig, Corporate Identity in der Hölle.
Rot wie Hölle oder schwarz halt.
Also das Logo ist nur in schwarz ist das nur geschrieben.
Vielleicht, weil es günstiger ist vom Drucker, für den Drucker, dass er sich das gedacht hat.
Das kann sein, ja. Ich weiß aber, damals hat es keinen Drucker nicht gegeben. Da haben sie es ja gemacht wie im Film. Im Film sind ja auch ganz viele Wörter einfach in Wände eingeritzt. Da war ja, ich glaube, also Satuni, Sasas, Liftoach, Pandemonium. Und das sind ja auch keine Fantasiewörter, die man da in der Wand drinnen sieht, weil du hast ja Satani als Totenbeschwörung in der Nekromantie. Liftoach, Pandemonium ist ja praktisch die Hölle öffnen, weil Pandemonium ist, glaube ich, die sind ja alle Dämonen, bedeutet das. Wenn ich das richtig übersetzt gekriegt habe, wo ich es gelesen habe. Und ja, das war dann praktisch so das CI für das Pandemonium.
Und die haben das natürlich damals in die Wand eingeritzt, um Druckkosten zu sparen.
Ja, das waren die Sprayer von damals praktisch. Das waren die Sprayer.
Also die Satanisten, die haben das gar nicht in die Wand eingeritzt, weil das gruseliger ist oder was, sondern einfach wirklich, was gesagt haben.
Kosteneffizienz.
Dann brauchen wir den Drucker gar nicht einschalten.
Eben, nachhaltig, kostengünstiger, alles. Das war Green Office.
Da kann man sich eigentlich was abschauen, auch für die Satanisten.
Darf ich schon sagen,
Es sind Ökosatanisten, das würde vielleicht Dieter Nur jetzt wieder taugen.
Das dann triggern.
Ökosatanisten. Ökoterroristen war es immer. Aber ja, so
ist es. Ich sehe schon Anzeige vom Nur an uns.
Wir haben uns redlich bemüht. Schauen wir mal.
Ja, aber wir sind hier unter der Kunstfreiheit, weil wir sind ein satirischer Filmpodcast, also.
Super.
Ja, passt, dann gehen wir mal zu unseren Tops und Flops. Wir sind ja im Finale,
Ich bin sehr gespannt.
Darf jeder sein absolutes Highlight, das Top und sein das, was ihm am wenigsten gefallen hat vor dem Film, sein Flop nennen. Und du darfst als Gast natürlich anfangen, Stefan. Was ist dein absolutes Highlight, dein Top bei Hereditary?
Mein Top bei Hereditary ist die Performance von Toni Collette, weil die ist einfach unglaublich gut. Mein Top ist auch, dass der Film irgendwie schafft, so eine richtig geile alte Geisterpistolen, Verschwörungspistolen so zu erzählen, wie man es noch nie vorher gesehen hat. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, was mir auch extrem taugt, ich finde am Ende ist der einfach so gut inszeniert. Also es ist wirklich einer der ganz wenigen Filme und ich habe vorher gesagt, das ist natürlich so ein perverses Taugen. Ich habe vorher gesagt, mir wird da immer ein bisschen schlecht, aber es ist natürlich für einen Horrorfilm top und es ist ja ein eindeutiger Horrorfilm, würde ich sagen, ein dramatischer Drama-Horrorfilm, was auch immer, aber es ist definitiv ein Horrorfilm. Also was ich auch top finde, ist, dass der Film einen wirklich aus den Socken reißt, sogar mir als alten Dr. Horror, also dass der Film einen wirklich beim Krawattel packt und ordentlich durchwirbelt. Das sind meine Top Top 3, dieses Films.
Okay. Und was ist dein Flop? Was musst du dem Film angreifen? Was ist für dich am enttäuschendsten an dem Film? Hast du da irgendwas? Der Corby zwingt uns immer, dass wir das sagen.
Ich find's grundsätzlich gut, weil da muss man auch in die Richtung ein wenig denken. Ich muss ehrlich sagen, bei dem Film, mein Flop war jetzt, oder das war vielleicht jetzt, also da wird der Top zum Flop beim sechsten Mal schauen jetzt. Also ich habe wirklich also Phasen gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich will den Film nicht mehr sehen, ich kann ihn nicht mehr sehen, weil der ist einfach so arg. Gerade in seiner Darstellung auch von psychischen Zuständen. Also der fetzt schon richtig rein und das ist natürlich geil. Aber ja, wenn man, also man sollte sich den Film sicher jetzt nicht dreimal täglich anschauen, das würde ich kaum empfehlen. Dementsprechend, also die Intensität ab einer gewissen Dosis würde ich vielleicht einmal als Flop verbuchen und ansonsten, du, ganz ehrlich, kann ich eigentlich nichts sagen, weil es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme und ich finde einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Da habe ich mich ein wenig ausgedruckt, aber in dem Fall.
Wir machen das immer, wenn der Corby nicht dabei ist, dann drucken wir uns da oft davor, weil wir sagen, lass uns in Ruhe, Corby, mit deiner Diktatur da.
Ja. Jetzt okay, bin ich auch gespannt auf deine. Ich bin vor allem gespannt auf deinen Flop. Ich hoffe, du hast das gescheit.
Ich fange mit meinem Top an und mein Top ist, wie mich der Film für einen Horrorfilm auf einer anderen Ebene berühren kann, dass mich nicht der Horror, der durch die Dämonen, Geister und Gewalt und so weiter ausgeht, sondern dass mich da diese Beziehung zwischen den Familienmitgliedern so krass mitnimmt. Und das habe ich nicht erwartet bei einem Horrorfilm, den ich mir anschaue. Und das finde ich überragend. Die sind so gut geschrieben, diese Streitgespräche sind so gut. Man spürt einfach diese ganze Schuld, die auf die Leute lastet, diese Machtlosigkeit, diese Verzweiflung und den Schmerz. Und das finde ich so krass. Damit kann ich mich, also nicht identifizieren, aber damit kann ich immer viel anfangen und selbst sie berührt mich halt einfach. Und das rechne ich eben hoch an, dass das ein Horrorfilm auf die Art und Weise bei mir geschafft hat. Und mein Flop ist bei dem Film auch ganz schwierig, aber ich habe mich dann einfach dafür entschieden, dass ich sage, ich verstehe bis jetzt noch nicht, was es mit diesem Zungenschnalzen auf sich hat. Das macht ja die Charlie über immer wieder mal und wo sie dann tot ist, hörst du mal wieder diese Schnalzen und ich kapiere bis jetzt noch nicht, was hat es mit diesem Schnalzen auf sich. Habe ich auch nichts gefunden im Internet, wo ich nachdem ich ein bisschen übereinander gegoogelt habe.
Spannend. Ich finde, es ist voll nervig. Es ist ein nerviges Geräusch.
Ja.
Und es ist so ein Wiederholungsmoment, weil der Peter fängt dann auch so zum Schnalzen. Also es ist ja, genau, ein ziemlich einfaches Tool, ein erzählerisches, um die zwei miteinander zu identifizieren, zumindest.
Ja, man kann vielleicht sagen, dass man...
Aber die hätten auch beide so einen Pickel auf der Stirn haben können in Serben, oder
ja,
was?
Ja, weil ich so nervig bin. Ja, gut, vielleicht in die Richtung, dass man sagt, als Wiedererkennung, dass man weiß, was in der Charlie war, ist jetzt halt im Peter.
Ein satanisches Schnalzen.
Irgendwie so, ja. Keine Ahnung, mich nervt auf alle Fälle, dass ich es nicht richtig kapiere.
Ja.
Regt mich auf. Wenn ihr es wisst, Zuhörer, wenn ihr es wisst, was hat es mit dem Schnalzen auf sich, dann schreibt es in die Kommentare, weil sonst kriegt ihr es von mir auch nicht geschnalzt. Dann, das gefällt dem Stefan, wenn man die Leitschläge antrat.
Nein, aber super moderiert gerade mit Schnalzen und dann schnalzt und so, das gefällt mir natürlich. Das
ja,
ist
ich male
also
mit
eine Qualität, die ich zu schätzen weiß.
Ich male mit Worten. Unser Triple Threat, Stefan. Am Schluss gibt es ja noch den Triple Threat, die heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen, nämlich ob der Film Titten, Trompeten und tote Tiere zu bieten hat. Wenn er alle drei hat, ist er perfekter Film. Also haben wir bei Hereditary ein T für Titten? Sehen wir nackte Titten? Keine Nein. Titten. Sehen wir eine nackte Trompete?
Eine nackte Trompete? Mein Freund, über was sprechen wir eigentlich gerade?
Über einen Schwengel.
Ich habe wirklich die ganze Zeit an Trompeten gedacht. Da siehst du mal, wie unschuldig.
Ist ein Instrument, das man blasen kann. Weißt du?
Ja. Also das haben wir auch nicht.
Wobei, jetzt gerade fällt mir ein, am Schluss sind doch die Sektenmitglieder alle nackt.
Die sind doch alle nackt eigentlich.
Ja.
Stimmt, wir haben glaube ich beides, gell?
Ja, Falle haben wir beides. Und das letzte Tee, das ist für mich immer das ekelhafteste Tee, aber wir haben es leider dabei, haben wir tote Tiere?
Ja, eindeutig.
Wir haben auch tote Tiere. Also drei von
nicht
drei
viel, Tees. Aber dafür sehr detailliert, sehr gut zugezoomt.
Auch als Foreshadowing genutzt mit dieser enthaupteten Taube, die Charlie hat. Kleines Foreshadowing, dass auch sie ihren Kopf verlieren wird und der Peter eine Krone tragen wird. Also ich sage es, Hereditary, Ari Aster haut in seinen Debütfilm gleich mal drei Tees eine, besser geht's nicht.
Wahnsinn. Übrigens, besser Vorstellung, die eine schneidet sich ja am Ende dann selbst den Kopf ab. Also das ist ja auch so ein
Moment, Enthauptung ist ja so, wie es, genau.
Durch alle Generationen zieht sich das durch, die Enthauptung da. Da ist es wieder auch, finde ich, ein Pluspunkt für den Film, dass man wirklich dann wieder auch froh ist über die eigene Familie. Da kann man vielleicht über die Eltern sagen, was man will. Aber gerade nachdem man den Film gesehen hat, da rufst du an und sagst, Mama, ich hab dich lieb.
Ja, weil, so schlimm ist es gar nicht. Die hat sich zumindest nicht selber im Kopf mit
der Gewissheit noch gesagt. Die haben halt einmal wirklich Familienprobleme.
Ja, und Enthauptung ist ja auch bei dem Thema Wiederholung, das du schon oft gesagt hast, ist ja da, du hast am Anfang die Taube, dann bei der Party, sechst im Hintergrund, schauen sie ein paar Jugendliche ein Enthauptungsvideo an, wo die Charlie ist, dann wird die Charlie enthauptet, die Zeichnungen mit Enthauptungen, also das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema. Also... Ja, aber wie gesagt, 3Ts, Ari Aster,
bester Mann. 3Ts erfüllt 100% saugeil. Witzig, du hast mir das Spiel vorher erklärt und ich habe es einfach nicht verstanden. Also nicht nur das mit der Trompete, ich habe mir gedacht, da muss ich dann irgendwie was sagen dazu, aber das ist einfach eigentlich nur so wirklich ein Qualitäts, ein Tool das zum Qualitätscheck. Das
genau, kurze Qualitätsabfrage.
Implementiert habt, um in der Sprache der Wirtschaft zu sprechen, das ihr implementiert habt in euren Podcast-Prozess.
Genau, es sollte eigentlich in der, ich glaube, es ist die DIN 9001 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist glaube ich irgendeine Qualitätsnorm, das soll jetzt eigentlich aufgenommen werden fürs QM in zukünftige Firmen. Aber soweit sind wir noch nicht, das haben wir jetzt erst eingereicht.
Ich glaube, das hat Potenzial.
Ich möchte irgendwann einmal, dass wir bei einem Film. Wir sind ja schon auf zwei Filme, sind wir zumindest zitiert worden auf der Rückseite und irgendwann hätte ich gerne mal auf einen Film vorn das Prädikat Triple Threat geprüft. Viva la Bouvillusion, das war geil.
Finde ich richtig geil. Ich finde, das ist eine schöne Vision. Wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, gebe ich alles dafür.
Drei Filme, drei Ts und sag, du hast unser Triple Threat Logo
vor. Sobald mein erster Film rauskommt, auf jeden Fall, also kommt das auf jeden Fall, kommt man das auf jeden Fall mehr auf. Dann weiß ich natürlich auch gleich beim Film dran, auf was ich achten muss. Ist gut, dass wir gerade das mit den Trompeten nochmal besprochen haben.
Ja, fragst du, du kannst ja vorher nochmal bei uns anfragen, schickst uns das Drehbuch, dann gebe ich dir noch die Hinweise, was wir da brauchen müssen.
Nicht die Trompeten, Stefan, die andere.
Genau, die andere.
Ja, verstehe ich schon. Super, das wird großartig.
Passt, du, ich darf sagen, wir machen mal einen Deckel drauf auf die Folge. Stefan, voll geil, dass er endlich hingehauen hat. Wir haben uns ja im Fright Nights vor, ich glaube, 2024
schon kennengelernt. Vor 2 Jahren war das.
Und es hat jetzt halt wirklich, wir haben jetzt halt wochenlang immer wieder umeinander gehauen und es freut mich narrisch, dass es jetzt hingehauen hat. Das war eine saucoole Folge mit dir und ich hoffe, wir machen nochmal eine. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Also, kleiner Spoiler vorweg, es ist was im Petto, es ist was geplant nochmal. Und
es ist ein Film von Uwe Boll, also zumindest beim der Kani wird zufrieden sein mit uns, wenn es dann darum geht, wie sagt man, Top oder Flop, also da wird uns sicher was einfallen dann.
Da wird uns
wahrscheinlich beim Boll. Mutmaße ich jetzt einmal, ich habe den Film noch nicht gesehen.
Wahrscheinlich nur Flops.
Aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. Also da bin ich zumindest, also im Punkt sozusagen, im Punkto Minus bin ich optimistisch in dem Fall.
Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt, ich muss mir da erst noch anschauen. Hey, hört's auch beim Stefan seinen Podcast ein. Du hast ja ein bisschen zwei Podcasts, meine
ich,
oder?
Ich bin tatsächlich in zwei Podcasts, das habe ich den einen fast vergessen. Ich würde aber auf jeden Fall meinen Hauptpodcast Dr. Horror empfehlen.
Ja.
Weil, ja, also da hört sich dann kein Bayer, sondern ein Oberösterreicher über Horrorfilme reden, rezensieren. Freie Schnauze, vielleicht ein bisschen mehr Science noch im Spiel als da, aber im Grunde finde ich, vibe das ganz gut.
Voll.
Also wenn ihr sagt, ich bin, jetzt rede ich schon wieder in so einer Wirtschaftssprache, wenn ihr sagt, ich bin Zielgruppe Viva la Movillusion, dann bitte Dr. Horror, hupft es mal um, ich darf mich freien. Und ja, also jetzt sind wir eh schon fast am Ende. Also mein Lieber, das kann ich auch gleich zum Schluss einfach nur mal sagen, ich habe das richtig geil gefunden. Ich bin extrem froh, dass wir durchmarschiert sind. Ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich den Film 6-mal gesehen habe. Das war wahrscheinlich einfach Schicksal. Also das war vorher geschrieben von Anfang an, dass ich den 6-mal sehen muss.
Wieder mal eine psychische Tragödie ist das hier.
Hey, ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das heute geschafft haben. Ich glaube, wir haben 4-mal verschoben. Also da merkt man wirklich, das Band Oberösterreich-Bayern, das halt, jawohl.
Das so ist einfach das. Unzerreißlich.
Ernsthaft ist.
Aber hallo du. Ja. Ich kann das gerade zurückgeben, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir. Und wenn du mal eine richtige wissenschaftliche Expertise brauchst, dann lädst du mit mir mal zu deinem Dr. Horror Podcast ein, dass da mal eine richtige Qualität noch mit reinkommt.
Sag, gibt's das? Es ist so ein Thema, das mich extrem oft beschäftigt. Austrian Horror. Ich lasse dich mal fertig reden, damit der Kani jetzt nicht am Ende dann damit uns der nicht nochmal verflucht. Sonst müssen wir nochmal einen Podcast vielleicht zu Hereditary aufnehmen.
Aber genau, die Aufnahme ist jetzt kaputt deswegen. Ja, Leute, Scheiße, danke an alle, die zugehört haben. Es gibt wieder, es wisst ihr sehr, es kriegt die dicksten Kartoffeln von uns, die gehen raus. Und ihr abonniert uns und hört uns überall, wo es gibt, drückt Glocken. Und auch beim Dr. Horror, den verlinkt man euch dann auch in die Shownotes. Und dann sagen wir natürlich wieder mal vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt, wie der Korbi gesagt hat. Und tschüss.
Tschüss, ich sage auch nochmal tschüss, kann man ja sonst, kennt sich ja überlegen.
Genau.
Ich bin so gewohnt, dass ich das letzte Wort habe. Servus, pfiat euch. Servus, pfiat euch gut.